Fürchtet euch nicht. Ich bin's doch nur. Moment. Ah ja. Lukas 2, Vers 10. Jetzt habe ich's. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Das war's. Also die große Freude. Ich wusste, es war irgendwas mit Freude. Deswegen heißt ja die Geschichte auch, oder wird überschrieben mit die frohe Botschaft. Das ist eine Überschrift, die sehr treffend ist, aber trotzdem fand ich die immer so ein bisschen abstrakt. So die frohe Botschaft, das ist so für mich die Frage, ja, warum die frohe Botschaft? Also ich möchte heute ein bisschen genau dieser Frage so nachspüren. Worin besteht eigentlich diese frohe Botschaft? Und die Antwort möchte ich euch schon vorneweg geben, dass ihr so so einen Bezug habt beim Zuhören als Orientierungshilfe. Die frohe Botschaft besteht in Hoffnung. Jetzt kannst du natürlich sagen, gute Arbeit, Kralle, du hast ein abstraktes Wort durch ein anderes ersetzt. Aber ich habe jetzt ja eine halbe Stunde Zeit, diesen Satz mit Bedeutung zu füllen. Also so für sich genommen mag der noch abstrakt sein, aber ich hoffe, dass er am Ende der Predigt wirklich Bedeutung gewonnen hat. Die frohe Botschaft besteht in Hoffnung. Und ich möchte dafür den ganzen Text betrachten, also diesen ganzen Text, den Lukas um diese Verkündigung der frohen Botschaft herumgebaut hat, und besonderen Schwerpunkt legen auf Anfang, Mitte und Ende. Und die Analyse, also die exegetische Arbeit, auf die ich zurückgreife, die ist nicht von mir, die ist von einem Theologen namens Rudolf Pesch. Und auf den bin ich auch erst aufmerksam geworden, durch einen Bibelwissenschaftler namens Siegfried Zimmer. Ich habe vor etwa 2 Monaten einen Vortrag von ihm gehört, genau über diesen Text. Und ich habe mir gedacht, diese Botschaft ist so gut, die ist es also wert, dass ich die heute und morgen weitersage. Aber ich möchte nur das herausgreifen daraus, was ich für wichtig halte, um ein tieferes Verständnis zu gewinnen bei der Frage, was macht diese frohe Botschaft aus? Und zu Beginn möchte ich euch mal diesen Text vorlesen und ich lese ihn aus der Übersetzung von Rudolf Pesch. Da ich davon ausgehe, dass ihr alle diesen Text sehr gut kennt, mute ich es euch mal zu, diese Übersetzung zu hören, die jetzt also nicht um eine einfache Sprache bemüht ist, sondern um eine sehr möglichst große Nähe am griechischen Grundtext. Und das bietet euch auch die Möglichkeit, nochmal den Text mit neuen Ohren zu hören. Es geschah aber in jenen Tagen. Ausging ein Erlass vom Kaiser Augustus. Aufgezeichnet werden solle werden, der ganze Erdkreis. Diese erste Aufzeichnung geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle zogen hin, sich aufzeichnen zu lassen, ein jeder in die ihm eigene Stadt. Hinauf stieg aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich aufzeichnen zu lassen mit Maria, der ihm Angetrauten, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, erfüllt wurden die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Und sie wickelte ihn und bettete ihn in einer Krippe, weil sie keinen Platz hatten in der Unterkunft. Und Hirten waren in derselben Gegend im Freien und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich in großer Furcht. Doch es sprach zu ihnen der Engel: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich frohbotschafte euch große Freude, welche zukommen wird dem ganzen Volk. Denn geboren wurde euch heute ein Retter, der ist Christus, Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Finden werdet ihr ein Neugeborenes, gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich ward mit dem Engel eine Menge himmlischen Heeres, die lobten Gott und sagten: Herrlichkeit in den Höhen Gott und auf Erden Frieden, unter den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als fortgegangen waren von ihnen in den Himmel die Engel, redeten die Hirten zueinander: Lasst uns doch hinübergehen und nach Bethlehem und sehen dies Ding, das geschehen ist, das der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef und das Neugeborene in der Krippe liegend. Da sie es aber sahen, machten sie kund das Wort, das zu ihnen geredet worden war, über dieses Kind. Und alle, die es hörten, staunten über das, was von den Hirten zu ihnen geredet wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte, sie überdenkend, in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, gemäß dem, wie zu ihnen geredet worden war. Soweit also die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen. Wir kennen sie wahrscheinlich in anderer Übersetzung, aber genau so, das ist die typische Weihnachtsgeschichte, so finden wir sie in allen möglichen Schulbüchern, in Gesangsbüchern abgedruckt, in Zeitungsartikeln, auf Homepages. Ich habe das mal recherchiert, also ich habe mal Weihnachtsgeschichte und Geburtsgeschichte Jesu so gegoogelt, habe mir ein paar Stunden mit verbracht. Und tatsächlich ist es immer genau das, also andere Übersetzungen, aber die enden alle immer hier in diesem Vers 20. Und das ist schon mal verblüffend, weil wenn man, das ist also die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, aber wenn wir die Geschichte hören wollen, die Lukas aufgeschrieben hat, als er sich überlegt hat, ich schreibe mal auf, wie es sich zugetragen hat, die Geburt Jesu, da muss man einen Vers weiterlesen, denn der 21. Vers gehört unbedingt mit zu der Geschichte dazu. Und in diesem Vers steht, und als erfüllt waren 8 Tage, ihn zu beschneiden, da wurde genannt sein Name Jesus. Jetzt gibt es eine Reihe guter Gründe, warum dieser Vers unbedingt zur Geschichte dazugehört. Wenn aber es so ist, dass, und ich habe das wirklich recherchiert, in allem, was ich gefunden habe, endet es immer in Vers 20. Der letzte Vers wird immer weggelassen. Dann muss man doch sagen, dann muss es doch auch Gründe dafür geben, dass man den weggelassen hat. Und so wie ich das sehe, gibt es vor allem einen Grund. Und das ist leider der in der Kirchengeschichte schon früh einsetzende Antisemitismus. Das ist so, als ob man sagt, was hat denn so ein barbarisches jüdisches Ritual in unserer schönen Weihnachtsgeschichte verloren? Und die Antwort ist ganz leicht, es ist nicht unsere schöne Weihnachtsgeschichte, es ist die Geburtserzählung eines Juden. Und zur Geburtserzählung eines Juden gehört immer und unbedingt die Beschneidung und die Namensgebung dazu. Das Kind bekommt den Namen erst bei der Beschneidung. Und der Name wird auch vorher gar nicht genannt. Wenn wir den Vers weglassen, dann lautet, man hört die Geschichte und die erste Frage lautet, ja, wie heißt denn das Kind? Das Jesus heißt, das erfahren wir erst im letzten Vers. Das ist das letzte Wort der Geschichte. Und im Namen Jesus steckt auch schon die frohe Botschaft drin, in aller Kürze. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Also wenn man den Namen Jesus haben möchte, muss man den Vers dazu miterzählen. Und dann hat man auch schon die frohe Botschaft in aller Kürze, Gott rettet. Und wenn das einmal klar ist, nämlich dass der letzte Vers dazugehört, dass er nicht wegzulassen ist aus der Geschichte, dann fällt etwas wirklich Spannendes auf. Etwas, was vorher gar nicht auffallen kann. Nämlich im ersten Vers taucht der Name Augustus auf. Und im letzten Vers taucht jetzt der Name Jesus auf. Und die beiden stehen sich gegenüber und halten sozusagen die ganze Geschichte unter Spannung. Wenn man denn davon ausgeht, dass diese Gegenüberstellung bewusst erfolgt ist, kein Zufall ist. Und ich möchte euch bitten, einmal davon auszugehen, dass diese Gegenüberstellung von Augustus und Jesus Absicht ist. Und ich werde es noch im Laufe der Predigt begründen, warum das Absicht ist. Also wenn wir davon ausgehen, dann heißt das, dass im ersten Vers der Name Augustus strukturbildend ist. Der ist also absolut wichtig für die Geschichte. Den hat der Erzähler damit voller Absicht hingepackt, weil er eine bestimmte Botschaft vermitteln will. Und das heißt für uns, wir müssen uns nochmal erinnern, wer Augustus war. Die Hörer damals der Geschichte, für die war Augustus, das war der bekannteste Mensch der Welt. Also die kannten den sehr gut, wir kennen den Namen. Und ich will das, was ich, also wie gesagt, für die Botschaft heute für wichtig halte, nochmal wiederholen. Augustus war zu seiner Zeit der mächtigste Mann der Welt, unbestritten. Er war der erste Kaiser des Römischen Reiches. Über 40 Jahre lang war er Kaiser. Und zwar legitimiert vom Senat, das war kein Mensch vor ihm. Und wenn man 40 Jahre lang Kaiser ist, dann heißt das auch, dass man den Rückhalt hat in der Bevölkerung. Und der hatte den Rückhalt, also vor allem in Rom und im Kernland des Römischen Reiches, hat er einen großen Rückhalt, weil die Menschen ihm sehr dankbar waren, weil sie haben ihn als Friedensbringer betrachtet. Das Römische Reich war, bevor Kaiser Augustus, also bevor er Kaiser wurde und den Ehrentitel Augustus bekam, bis dahin war das Reich Jahrzehnte, also wirklich nicht kurz, sondern Jahrzehnte im Bürgerkrieg. Bürgerkrieg ist die schlimmste Form von Krieg. Also hat den nettesten Namen irgendwie, weil klingt ja so bürgerlich, aber es ist tatsächlich die schlimmste und brutalste Form von Krieg, weil da kämpfen Brüder gegen Brüder. Und das war auch der Fall in diesem römischen Bürgerkrieg. Das war eine Aneinanderreihung von vielen Bürgerkriegen. Und der hat dem ein Ende gemacht und deswegen wurde er betrachtet als Friedensbringer. Natürlich hat er dem ein Ende gemacht, indem er die Kriege gewonnen hat und sich dann als Friedensbringer dargestellt hat. Aber für die Menschen in Rom war das eine Realität. Die haben den Frieden erfahren. Für die war das ganz klar. Augustus hat uns den Frieden gebracht. Und er hat das auch so zelebriert, er hat das so dargestellt. Er hat zum Beispiel den Kriegstempel von dem Kriegsgott Janus, den hat er schließen lassen und dafür einen neuen Tempel gebaut für die Friedensgöttin Pax. Die hatte bis dahin gar keinen Tempel. Also er hat so wirklich einen Friedenskult eingeführt, dass man sich an dem Frieden freut und dass man den Frieden zelebriert. Und alle haben gewusst, Augustus, das ist der Friedensbringer. Es wurde sogar der Frieden nach ihm benannt. Der Pax Augusti, der augustinische Frieden. Das ist schon was Besonderes, wenn nach einem Menschen eine ganze Friedensära benannt wird. Und wie gesagt, es war für die Menschen in Rom eine Realität. Also für die war das ganz klar. Wir leben in Frieden, da brauchen wir nicht, wir haben hier keinen Krieg mehr. Die ganzen römischen Legionen waren nur noch im Grenzbereich. Im Kernland, also in Rom, in Italien, war Friede. Über Jahrzehnte. Im Grenzbereich sah das natürlich ganz anders aus. Also da waren immer, auch während des Friedens waren da Unruhen, waren Aufstände, die wurden auch natürlich niedergeschlagen und das war natürlich auch zu der Zeit, wo diese Geschichte spielt. Diese Geschichte spielt ja im Randbereich des römischen Imperiums und für die sah das ganz anders aus. Der augustinische Frieden war für die so, ja, das haben die zur Kenntnis genommen, ich sag mal, wie ein Syrer zur Kenntnis nimmt, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also so ungefähr haben die das empfunden, das ist vielleicht nicht so leicht aus unserer Brille sich vorzustellen, aber für die augustinischer Frieden, das ist eine Ironie. Genau. Und diesen Kontext also wählt der Erzähler dieser Geschichte. Und zwar ganz bewusst, er fängt nicht die Geschichte an, idyllisch, die ist ja die schöne Weihnachtsgeschichte, so wie wir das kennen, sondern er fängt sie in diesem Kontext an, was für alle Menschen damals klar war. Für uns ist es heute so, wir hören die Weihnachtsgeschichte und wir brauchen eigentlich nur drei Worte, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es begab sich. So, dann wissen wir schon, wo der Hase langläuft. Da kann es nur noch in eine Richtung gehen. Das ist, es begab sich, aber zu der Zeit, ja, ist die Weihnachtsgeschichte. Und schon wissen wir, Weihnachten, alles gut. Aber für die damals war das überhaupt nicht Weihnachten, alles gut. Das war so, wenn ich also mir vorstelle, hätte zu der Zeit gelebt in diesem Land mit diesem Hintergrund. Und ich weiß, es gibt ständig Aufstände und ist dann ja auch weiter eskaliert noch nach Jesu Tod. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, willst du mal die frohe Botschaft hören? Und ich sage, klar, frohe Botschaft klingt gut. Und dann fängt er an, es begab sich zu der Zeit, dass ein Erlass rausging. Und ich denke so, wow, stopp mal, Freundchen. Hast du nicht gesagt, das soll eine Frohbotschaft sein? Das klingt ungefähr so wie, es begab sich in Berlin im Jahre 1933. Dann würde ich auch sagen, was soll jetzt noch Gutes kommen? Das ist keine Frohbotschaft. Und genau das ist der Punkt, warum der Erzähler in diesem Kontext die Geschichte beginnt. Weil die frohe Botschaft, die dann kommt, die Geburtserzählung von diesem Kind, die ist also dem gewachsen. Und der einzig angemessene Horizont, diese Geburtserzählung zu erzählen, ist der Welthorizont. Die Botschaft, die ist so gut, dass sie standhält, auch im Krieg, im Leid und auch auf persönlicher Ebene, in Sorgen, in Nöten. Diese Botschaft ist dem gewachsen. Also wir haben über diese frohe Botschaft allein schon bei dem Beginn, wie sie anfängt, können wir heraussehen, dass es eine Botschaft ist, die eine tiefe Hoffnung weckt, eine ganz tiefe Hoffnung, mehr als nur Optimismus. Der Optimismus besteht ja darin, dass man wegsieht, dass man, ich konzentriere mich auf das Gute. Aber die Hoffnung ist tiefer. An der Stelle möchte ich mal Siegfried Zimmer zitieren, der hat gesagt, Hoffnung entsteht niemals im Weggucken, sondern Hoffnung entsteht angesichts der Brutalität dieser Welt. Also ich gucke auf meine Sorgen, so meine Sorgen liegen genau vor mir und in diesen Sorgen sehe ich Jesus. Das ist Hoffnung. Und wie gesagt, in diesem Kontext beginnt die Geschichte, aber der Erzähler wird noch präziser, wird noch ein bisschen genauer. Er erwähnt ja nicht nur Augustus, sondern er erwähnt ja auch das Thema, mit dem es beginnt. Das ist die römische Finanzpolitik, also das Realste von der Realität überhaupt. Er sagt, es begab sich zu der Zeit, dass ein Erlass ausging von Augustus, dass die ganze Welt geschätzt wurde. Das war der erste Zensus der Weltgeschichte. So etwas hatte es bis dahin überhaupt nicht gegeben. Dass ein Mann so viel Macht hatte, dass er sagen konnte, ich möchte jetzt mal von allen Menschen der Welt die Besitzverhältnisse wissen. Das ist ein riesiger Machterweis. Das hat es vorher nie gegeben. Und der hat das auch tatsächlich durchgeführt. Also man kann sagen, dass diese Tat von Augustus war die mächtigste Tat des mächtigsten Mannes. Das hat er auch nicht am Anfang seiner Kaiserzeit gemacht, sondern als die schon über Jahre gefestigt war. Da hatte er so viel Rückhalt, dass er in der Lage war, so eine Tat durchzusetzen. Und wir sehen aber, dass diese mächtigste Tat des mächtigsten Mannes letztendlich nur ein Werkzeug war in Gottes Hand. Gott hat seinen Plan verfolgt. Grazie. Für die Römer, vor allem für die römische Elite, war das eine großartige Idee. Also die haben wirklich den Zensus bejubelt. Die haben gesagt, das ist eine tolle Idee, da haben wir Planungssicherheit, so ein Krieg kostet auch eine Menge Geld, oder die Legion am Laufen zu halten. Der ganze Staatsapparat kostet irre viel Geld. Und dass also das griechische Steuersystem auf Dauer nicht trägt, haben die Römer auch schon erkannt. Und die haben gesagt, wir brauchen mal Klarheit, wir müssen wissen, wie viel jeder verdient, dass wir wissen, wie viel wir bei jedem holen können und dass wir das auch vorausberechnen können. Und wie das aber leider oft so ist, ist das, was für die Elite gut ist, noch lange nicht für den Großteil der Bevölkerung gut. Und vor allem die in den Randgebieten wohnten, die waren gar nicht begeistert von diesem Erlass. Denn für sie bedeutete es erstmal nur ein Mittel, um sie besser ausquetschen zu können. Dann hat es für sehr viel Streitigkeiten gesorgt, weil die Besitzverhältnisse bis dahin gar nicht geklärt waren, häufig. Also so ein Grundstück konnte der ganzen Familie gehören oder der Sippe oder dem Dorf. Und wenn der Steuereintreiber kommt, der sagt, hier, ich will einen Namen stehen haben, für jeden Quadratmeter. Und dann müssen die sich erstmal streiten, wem was gehört. Und als drittes ist es natürlich, dass es viele beschwerliche Reisen verursacht hat. So geht ja auch unsere Geschichte weiter. Josef und Maria müssen sich auf den Weg machen, Maria hochschwanger, und die wird bestimmt nicht zu Josef gesagt haben, Josef, ist es nicht schön, wie Gott uns führt, dass er dafür sorgt, dass der Jesus in Bethlehem zur Welt kommt. Die werden wohl eher gesagt haben, muss denn dieser Augustus in diesem beschissenen Rom so ein saublödes Gesetz erlassen? Und so, für uns ist es heute leicht, das im Rückblick zu sehen. Dass egal was ist, auch wenn die Not groß ist, auch wenn die Lage unschön ist, trotzdem hat Gott das alles in seiner Hand. Das ist diese Hoffnung, von der diese Geschichte spricht. Wir sind in Gottes Hand. Egal was ist, auch wenn wir es nicht erkennen, wir sind in Gottes Hand. Gott bringt uns ans Ziel. Darauf dürfen wir hoffen. Und so kamen Josef und Maria halt nach Bethlehem. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich hatte ja gesagt, ich will über Anfang, Mitte und Ende besonders sprechen. Ende und Anfang hatte ich, jetzt kommt die Mitte. Und da wird's heiß. Erstmal die Frage, wo genau ist die Mitte? Dazu möchte ich euch doch ein bisschen weitergeben von der Analyse, die der Rudolf Pesch hier vorgenommen hat an diesem Text. Also ich war doch ein bisschen begeistert davon und möchte das weitergeben. Und dann wird klar, warum die Mitte so wichtig ist, allein schon vom Aufbau des Textes her. Das erste, die gröbste Erkenntnis, die man hat, ist, es handelt sich hier um eine Geschichte aus drei Szenen. Sieht man sofort die erste Szene, Josef und Maria auf dem Weg nach Bethlehem, zweite Szene, die Hirten auf dem Feld und die dritte Szene führt diese beiden Handlungsstränge zusammen. Und diese Szenen sind alle ungefähr gleich lang und jede Szene hat in der Mitte einen besonderen Höhepunkt. Also da ist es schon, da haben wir es schon, dass die Mitte immer betont ist. Wir sehen in der ersten Szene, die ist eigentlich komplett weltlich säkular, da taucht Gott und alles gar nicht auf. Aber in der Mitte wird erwähnt, dass Josef ein Nachkomme Davids ist. Das ist schon mal so ein erster Aufmerksamkeitserreger für den jüdischen Zuhörer. Ansonsten hätte der Text auch von Tacitus sein können bis dahin. Also das ist halt, ja gut, da gibt es einen Erlass von Augustus und ein paar Leute gehen nach Bethlehem. Das beginnt komplett weltlich. Das ist eigentlich auch eine interessante Entdeckung für sich. Also, weil für uns ist die Weihnachtsgeschichte die Weihnachtsgeschichte. Wir hören nur die ersten drei Worte und wissen, es ist die Weihnachtsgeschichte. Und wissen, es geht um Jesus und seine Geburt, aber die beginnt weltlich, die beginnt wirklich bei der Not der Menschen. Und da hinein kommt die Hoffnung. Unsere Hoffnung ist ja niemals gewesen, dass Gott uns hier rausholt und wir weggebeamt werden aus diesem ganzen Elend, sondern unsere Hoffnung, dass in die Welt der Retter hineinkommt. So, und so ist dann auch die zweite Szene, die ist komplett himmlisch, das genaue Gegenteil. Da haben wir den Engel des Herrn, wir haben die himmlischen Herrscharen, wir haben die Herrlichkeit des Herrn, die alles überstrahlte. Und die dritte bringt beides zusammen. Und wenn man jetzt einen Schritt tiefer hineinguckt, dann sieht man, dass jede Szene für sich wieder aus drei Abschnitten besteht. Also ein schöner Dreieraufbau. Drei Szenen bestehen jeweils aus drei Abschnitten. Und jeder Abschnitt wiederum besteht aus drei Sätzen oder drei Erzählbausteinen. Diese entsprechen nicht unserer Verszählung. Ich habe es ja gesagt, das sind 21 Verse. Aber wenn man die Erzählbausteine zählt, dann kommt man natürlich 3 mal 3 mal 3, 27. So, wenn wir jetzt wissen, es sind 27 Erzählbausteine, dann wissen wir, wo die Mitte ist. Da muss ja der 14. sein. Mitte von der Mitte, mittlere Szene, mittlerer Abschnitt, mittlerer Satz, ist insgesamt der 14. Satz. Und weiß an der Stelle zufällig jemand von euch, was die Zahl 14 bedeutet im Judentum? Außer Jan Markus. Matthias? Also auch nicht. Okay. Ah gut, dann sage ich es euch. Also ihr wisst ja, dass im Hebräischen, die haben keine Zahlen. Ja, also die Buchstaben sind gleichzeitig die Zahlen. Was für uns ABC ist und 1, 2, 3, das ist bei denen dasselbe. Wenn die ABC sehen, 1, 2, 3 ist dasselbe. Jeder Buchstabe ist auch gleichzeitig eine Zahl. Das heißt, wenn die einen Buchstaben sehen, müssen die das nicht erst übersetzen im Kopf für eine Zahl, sondern die sehen gleichzeitig die Zahl. Wenn die einen Namen sehen, sehen die gleichzeitig eine Zahl. Wenn die jetzt also einen Namen sehen, das ist der 4. Buchstabe, der 6. Buchstabe, der 4. Buchstabe, dann sehen die sofort die Zahl 14. Die lesen den Namen und sehen die Zahl 14. Und deswegen ist jedem Juden klar und vor allem jedem, der Hebräisch spricht und die Geschichte kennt, dass 14 die Zahl Davids ist. Weil das ist im Hebräischen 4. Buchstabe, 6. Buchstabe, 4. Buchstabe. Vokale gibt es nicht, also das A und I muss man sich dazu denken. Der Name Davids hat genau die Zahl 14. Und deswegen ist im Judentum immer gewesen die 14 die Zahl Davids und auch damit allgemeiner gesagt die Königszahl oder die Zahl für das Königtum. Und ausgerechnet im 14. Satz steht jetzt dieser Vers. Denn geboren wurde euch heute ein Retter, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Also hier wird Jesus vorgestellt als der Herr, und Herr ist jetzt nicht wie Herr Vater, sondern Herr ist Kyrios im Griechischen. Das bedeutet Großkönig. Also das ist der Herrschaftsanspruch, der ihm hier zugesprochen wird. Im 14. Satz, in dem auch noch der Name David auftaucht. Der Name David taucht dreimal auf in der Geschichte und an dieser Stelle zum dritten und letzten Mal. Und ich darf euch sagen, das ist wirklich also kein Zufall. Für mich ist das ausgeschlossen, dass das ein Zufall ist. Das ist ein Kunstwerk. Und nicht nur ist es ein Kunstwerk, es ist auch eine wirkliche Frechheit, eine schwere Provokation, und zwar in Richtung Augustus. Denn zu der Zeit war allen Menschen klar, dass zwei von den drei Titeln, mit denen Jesus hier benannt wird, Retter, Christus, Herr, zwei von den drei Titeln gehören Augustus. Und zwar ganz offiziell. Der hat ja eine Reihe von Titeln gehabt und zwei von denen waren Retter und Herr. Also Retter ist Salvator im Lateinischen und Herr ist Imperator. Und diese Titel gehörten Augustus und die werden ihm hier abgesprochen. Er hat gesagt, der Retter ist nicht Augustus, der Herr ist nicht Augustus. Es ist hier ein anderer, das ist das Kind, das hier geboren wurde. Und wir haben also Augustus im ersten Vers, dem wird im letzten Vers Jesus gegenübergestellt. Und dass die Gegenüberstellung absichtlich geschehen ist, das sehen wir in der Mitte. Prallen die aufeinander. Und wir haben in diesem Vers noch ein weiteres Wort, das ich für wichtig halte. Wir haben ja schon drei wichtige Wörter, Retter, Christus und Herr und David, auch ein wichtiges Wort in dem Vers. Und dann noch ein wichtiges Wort, auf das ich eingehen möchte, ist das Wort geboren. Euch wurde heute der Retter geboren. Diese Botschaft berührt eine ganz tiefe Hoffnung, die im Judentum sehr präsent war. Nämlich, dass eines Tages ein Retter geboren wird. Augustus wurde nie als Retter geboren. Augustus wurde zum Retter, weil er Krieg gewonnen hat, dann für Frieden gesorgt hat und deswegen wurde er, aufgrund seiner Tat, wurde er als Retter gefeiert. Aber die Hoffnung bei den Juden war immer, es wird eines Tages ein Retter geboren. Und der bekannteste Vers, der also von dieser Hoffnung spricht, der findet sich in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also hier wird schon die Idee angesprochen, dass dieses Kind, das geboren wird, Frieden bringt, dass er Rettung bringt und dass die Herrschaft auf seiner Schulter liegt. Also diese Titel werden nicht explizit genannt, aber die Idee dieser Titel, die kommt schon vor. Und in Vers 6 wird die Hoffnung, die sich auf dieses Kind bezieht, weiter ausgeführt. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen. Und durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Das ist die Hoffnung, die sich auf die Geburt dieses Kindes bezieht. Und der Engel verkündet, dass diese Hoffnung sich heute erfüllt hat. Das Kind ist ja heute geboren. Das ist die Verkündigung. Und mit der Erfüllung dieser Hoffnung wird aber gleich noch eine neue Hoffnung geboren. Nämlich, das Kind ist der Retter, ist ja erst geboren. Dann wird ja die Hoffnung geweckt, dass der Retter auch eines Tages die Rettungstat vollbringen wird. Zwischen Geburt des Retters und Rettung dürfen wir ja noch ein paar Jahrzehnte liegen. Also ist das auch wieder eine Hoffnungsbotschaft, die da vermittelt wird. Es ist ein Retter geboren und er wird sein Werk vollbringen. Und diese Hoffnung, die sich auf dieses Kind bezieht, das ist, wie gesagt, viel tiefer als nur positives Denken oder Optimismus. Wenn es nur um positives Denken geht, so nach dem Motto, denk gut, dann wird's auch gut, dann wären wir nicht besser dran als der Mann, der so verzweifelt war, dass er schon alle Hoffnung aufgeben wollte und in dem Moment erscheint ihm eine gute Fee und sagt zu ihm, sei glücklich, sei froh, es könnte schlimmer sein. Und er wurde glücklich und wurde froh und es kam schlimmer. Das ist keine Hoffnung. So, weil die Hoffnung, die wir haben, ist absolut zuverlässig. Die Rettung kommt ganz bestimmt. Also der Retter ist geboren und die Rettung kommt ganz bestimmt. Ob wir Hoffnung haben oder nicht, ändert daran gar nichts. Das ist ja, die Hoffnung ist ja kein Placebo, dass nur wenn wir daran glauben, es gut wird. Nein, die Rettung kommt. Und wir als Christen sind ja gerettet. Am Anfang des Christseins steht ja die Rettung. Und am Ende steht auch Rettung. Und zwischendurch auch. Immer wieder werden wir aus allem Möglichen heraus gerettet. Und trotzdem gehen wir immer wieder durch Täler durch, durch Sorgen, durch Ungewissheit. Und in dieser Zeit kommt es darauf an, Hoffnung zu haben. Die Hoffnung entscheidet nicht darüber, ob wir am Ende gerettet werden. Das werden wir sowieso. Die Hoffnung entscheidet darüber, wie wir unser Leben bis dahin leben. Ob wir jetzt schon Freude haben wollen, das ist ja die frohe Botschaft. Deswegen sage ich ja, die frohe Botschaft besteht in Hoffnung. Und die Hoffnung, die darf man jetzt schon haben. Die Rettung kommt bestimmt. Aber die Hoffnung entscheidet darüber, wie man das Leben bis dahin lebt. Wir sehen das bei den Hirten sehr schön. Die haben die Botschaft gehört. Die Hoffnung hat so richtig gezündet in ihnen. Und was machen sie? Sie gehen, verkünden die Botschaft. Sie loben Gott. Und man sieht richtig, die sind fröhlich. Das heißt, die Freude darf man jetzt schon haben. Man muss nicht erst darauf warten, dass der Retter dann irgendwann groß ist, sein Rettungswerk vollbringt. Nein, man kann, wenn man Hoffnung hat, heißt das, man darf sich auch jetzt schon freuen, in der Hoffnung. Und das ist so das, was ich mir auch für uns wünsche. Dass die Hoffnung, die ja so in den Hirten so gezündet hat, auch in uns wieder Feuer fängt. Und dass wir einfach unser Leben leben in Freude, auch wenn wir durch Täler gehen. Wir können uns trotzdem freuen, in der Hoffnung. Weil wir eine Hoffnung haben, eine Hoffnung, die ganz auf Gott ausgerichtet ist, die einen Namen hat, Jesus, Gott rettet. Eine Hoffnung, die standhält angesichts von Leid, angesichts von Krieg. Eine Hoffnung, die sich nicht zu verstecken braucht, sondern die dem gewachsen ist. Und eine Hoffnung, die uns jetzt schon Freude macht, die uns erlaubt, uns jetzt schon zu freuen, weil sie absolut zuverlässig ist. Denn uns ist heute der Retter geboren, Jesus Christus, unser Herr, in der Stadt Davids. Amen.